Hallo und herzlich willkommen zur Episode Nummer 8 von Spiegel Reef Podcast. Mein Name ist Dennis Spiegel und ich freue mich sehr, euch auch diese Woche wieder hier bei mir begrüßen zu dürfen. Diese Woche habe ich einen ganz besonderen Gast und Interviewpartner, und zwar Herrn Matthias Kapaun von White Corals. Ja, ich habe es an der einen oder anderen Stelle schon angedeutet, den einen oder anderen Hinweis platziert. Ich wollte euch unbedingt mal meinen Umsetzungspartner vorstellen und heute ist es nun endlich soweit. Also nun kann ich es endlich sagen, mein Umsetzungspartner ist die Firma White Corals gewesen. Ich bin mehr als nur begeistert, wie ich dort aufgenommen worden bin, wie mir dort weitergeholfen worden ist. Und ganz klar, diese Episode hier, die enthält Werbung. Es werden nicht nur Produkte genannt, sondern es werden auch Meinungen genannt und ich bringe natürlich auch zum Ausdruck, dass ich mich bei White Corals sehr wohl gefühlt habe und sehr gut aufgehoben gefühlt habe. Ja, ich möchte auch gar nicht zu viel Zeit von dem Interview wegnehmen, aber ein ganz kurzes Mini-Update zum Aquarium muss natürlich auf jeden Fall sein. Es ist mittlerweile so, dass alle bestellte Hardware eingetroffen ist, alle Ersatzlieferungen eingetroffen sind und nun alle Komponenten wirklich bei mir zu Hause vorliegen. Und seit gestern steht das Aquarium auch endlich auf dem Untergestell. Das heißt, dieses Wochenende steht für mich hauptsächlich Verrohrung an, würde ich denken. Und natürlich der weitere Aufbau der anderen Gestelle. Ich hatte es ja schon erwähnt, da hatten Teile gefehlt, die sind aber mittlerweile alle da. Sodass ich dann hoffentlich nach dem Wochenende ein relativ komplettes Gesamtbild schon habe, wenn man mal von der Verkleidung absieht. Aber dazu würde ich dann gerne nächste Woche ein bisschen mehr erzählen. Jetzt würde ich in der Tat gerne direkt in das Interview springen. Und ich hoffe, ihr habt beim Zuhören genauso viel Spaß, wie ich beim Aufnehmen des Interviews hatte. Freut euch auf eine halbe Stunde konzeptionelles Meeresrauschen, heute zusammen mit Matthias Kapaun. Ja, hallo Matthias, vielen Dank, dass du dich für dieses Interview bereit erklärt hast und das, obwohl du schon so lange mit mir hier an dem Projekt zusammenarbeitest. Ich weiß, ich war nicht immer der einfachste Kunde bei meinen ganzen Nachfragen und bei meinen ganzen Hilfestellungen, die ich gebraucht habe. Ich war doch noch ziemlich unsicher. Also auch an dieser Stelle nochmal vielen Dank an deine Geduld, aber auch natürlich stellvertretend an dein ganzes Team. Und vielleicht bevor wir wirklich in medias res gehen hier, für den unwahrscheinlichen Fall, dass sich noch nicht alle hier kennen sollten, wäre es toll, wenn du dich mal ganz kurz vorstellen könntest und dann können wir loslegen.
Ja, hallo Dennis. Also vielen Dank auch von meiner Seite, dass ich jetzt die Gelegenheit bekommen habe, hier bei deinem Podcast teilzunehmen. Zu meiner Vorstellung, also ich arbeite bei White Corals. Das kennen mit Sicherheit einige. Wir verstehen uns ja als Komplettanbieter im Bereich Meerwasseraquaristik und wollen da dieses ganze Sortiment abdecken, von dem reinen Online-Shop, wo man alles findet über Korallenfische Zubehör, bis hin auch zu individuellen Aquarienprojekten, wie wir es jetzt bei dir realisiert haben. Oder noch realisieren auch natürlich. Es ist ja ein Prozess. So ein Becken baut man ja auch nicht über Nacht auf.
Das ist richtig und muss ich auch immer wieder feststellen, also Geduld ist doch immer eine wichtige Tugend beim Meerwasseraquarium generell, ja. Nicht nur nachher beim Betrieb, auch schon vorher. Ich hatte ja eigentlich auch damit gerechnet, dass es etwas schneller geht, was aber nicht an euch lag, sondern es ist einfach so viel, was vorher bedacht werden muss und was vorher gemacht werden muss und natürlich muss man sich auch erstmal irgendwie zu einem Projekt durchringen, will ich mal sagen. Ich habe ja mehr oder minder 20 Jahre lang keinen aktiven Kontakt zumindest zum Hobby gehabt und es war nicht ganz einfach auch für mich zurückzukommen. Ich habe mich jetzt natürlich sehr lange auch schon mit dem Thema wieder auseinandergesetzt. Ich habe auch nie den Kontakt ganz verloren, aber also wirklich praktisch fehlen mir einfach 20 Jahre und ich habe so vor etwa einem Jahr begonnen, mir wieder ernsthafte Gedanken zu machen, nachdem klar war, ich habe jetzt wieder den Platz und die Möglichkeiten, Aquarium aufzustellen. Und ja, da habe ich mich auch vielleicht so ein bisschen verrannt, muss ich auch sagen, ne, in meine Ideen mit meinem gefährlichen Halbwissen, was ich da angebracht habe. Und bin dann mit einer guten Portion Altersstarrsinn gepaart dann auf die Suche gegangen, mit wem ich dann dieses Projekt zusammen umsetzen kann. Und ihr wart nicht die Einzigen, die ich angesprochen habe auf das Projekt, aber ihr seid die Einzigen gewesen, die in der Lage waren, mich auch wirklich dort abzuholen, wo ich gestanden bin. Und das finde ich für jemanden, der so eine starke Online-Präsenz hat wie ihr, mehr als nur herausragend, weil das habe ich auch, glaube ich, zu Beginn gar nicht wirklich erwartet. Ich kannte euch natürlich erstmal noch, was heißt natürlich, ich kannte euch nicht. Ich kannte eure Posts in verschiedenen Social-Media-Kanälen und die haben mein Interesse geweckt und ich wollte einfach mehr wissen. Hab dann den Kontakt aufgenommen und du hast ja dann auch sehr schnell dann auch zurückgerufen. Und was ich eben toll fand, war, dass du die Ideen, die ich eigentlich hatte und die Gedanken, die ich mir gemacht habe, dass du das ernst genommen hast und nicht einfach gesagt hast, nee, unser System sieht so aus und so machen wir das jetzt oder gar nicht. Das habe ich leider bei anderen erleben müssen und das fand ich einfach super. Ich meine, du hast an der einen oder anderen Stelle sicherlich mich nochmal auf den richtigen Pfad zurücklenken müssen und das finde ich auch super. Und zwar auch alles total einleuchtend, aber ich habe mich halt total gut abgeholt gefühlt und auch die Professionalität, die ihr gezeigt habt, also angefangen bei den technischen Zeichnungen bis hin dann wirklich auch zu, ich sag mal, den Statiküberlegungen, die ihr mit einbezogen habt, bis hin zur Planung von Elektroanlagen und Wasser- und Abwasserleitungen. Also das ist ja nun wirklich das komplette Paket gewesen und das ist ja deutlich auch über den Tellerrand hinaus gedacht. Und das zeigt einfach natürlich auch, dass es nicht das erste Mal war, dass ihr ein solches Projekt begleitet habt. Und trotzdem, ich meine, mein Aquarienprojekt ist ja jetzt nun nicht ein Riesenprojekt, ist kein Großprojekt. Trotzdem habe ich mich sehr, sehr wohl bei euch gefühlt. Ich hatte das Gefühl, ihr seid jederzeit für Nachfragen da, auch wenn es das 1000. Mal war und ich mir teilweise schon ein bisschen blöd vorkam. Und aber toll, also wirklich toll. Und wie gesagt, ich denke, ich bin ja nicht das einzige Projekt, was ihr hier gleichzeitig auch begleitet und begleitet habt in der Zeit. Ihr macht das ja auch schon ein bisschen länger. Gibt es denn außergewöhnliche Projekte, die dir irgendwie noch in Erinnerung geblieben sind, so aus den letzten Jahren?
Ja, Dennis, also was sind besondere Projekte, die wir realisiert haben? Also ja, es gibt da ganz viele Anfragen und es ist natürlich kein Aquarienprojekt gleich, das ist klar. Und wie es jetzt auch bei dir war, jeder hat natürlich gewisse individuelle Vorstellungen. Und wir schauen eben immer, wie du auch schon gesagt hast, dass wir sozusagen ein Match herstellen zwischen diesen Vorstellungen des Kunden und dem, was wir dann noch für sinnvoll halten. Das heißt, wir bringen unseren Erfahrungsschatz mit ein, dass man auch mal sagt, okay, manches würden wir tatsächlich weglassen, anderes kann man realisieren. Das ist so unsere grundsätzliche Herangehensweise. Aber was war jetzt zum Beispiel ein besonderes Projekt? Also ich erinnere mich, was eine wirklich große Herausforderung war, war ein 3000 Liter Aquarium in Rumänien. Und der Kunde hatte den Anspruch, High-End, das Beste vom Besten, State of the Art. Aber es gab dort nicht mal einen Anschluss an das Wassernetz, wie wir es kennen. Also der hatte jetzt beispielsweise nur einen Brunnen. Und dieses Brunnenwasser musste dann noch zusätzlich gefiltert werden. Das war was. Dann hatte er mehrfach pro Woche einen Stromausfall. Ja, mit dem Ergebnis, dass dann riesen USVs noch dran kamen, also einfach gesagt, einfach große Akkus. Er hat dann, wollte dann noch einen eigenen Technikraum. Er hat dann am Ende noch an seinem Haus angebaut für das Aquarium, für den Technikraum, hat sich das ganze Dach noch mit Photovoltaik zusätzlich ausgestattet und das war natürlich schon eine große Herausforderung, bisschen auch natürlich mit der Logistik. Also wie bringt man das Aquarium dorthin? Vor Ort Verklebung ging nicht, die wollte niemand in Rumänien machen. Das heißt, wir mussten dann dieses 3000 Liter Aquarium mit einem Radlader ausladen, mit 10 Mann, die dann wir dort organisiert haben. Und ja, es hat alles geklappt. Aber das ist jetzt so ein Beispiel, wo man sieht, okay, es gibt halt teilweise sehr individuelle Anforderungen und das kann bei jedem Aquariumprojekt anders sein. Es gibt auch mal den Fall, um da noch ein bisschen weiter auszuholen, wo die Leute Vorstellungen haben, die wir nicht realisieren können oder auch nicht realisieren wollen. Also wir hatten mal einen chinesischen Milliardär, der sehr viel Geschäfte auch in Deutschland macht und regelmäßig in Deutschland ist. Der kam auf uns zu und der wollte zwei Sachen. Das erste war, er wollte ein Hai-Aquarium mit einem Tunnel und einer Kuppel, wo er dann unten einen Tisch hatte und dann mit seinem Geschäftspartner dort essen konnte. Und die Ideen waren so bizarr, weil er wollte dann mit verschiedenen Haiarten protzen und dann sollte eine Schleuse eingebaut werden, dass man dann quasi auf Knopfdruck verschiedene Haie rauslassen kann. Und sagen wir so, wir haben ihm dann gesagt, wir können ihm ein schönes Korallenriff-Aquarium hinstellen ohne Tunnel, das auch sehr groß sein kann und sehr viel hermacht, aber das wollte er dann nicht. Und das Zweite, was er wollte ein Aquarium, wo, also wohlgemerkt, in einem Aquarium alle essbaren Süßwasserspeisefische der Welt vorhanden sind. Und wenn er in Shanghai ins Flugzeug steigt, wollte er dann seinem Koch schreiben, wenn ich ankomme, machst du mir diesen oder jenen Fisch. Auch da haben wir gesagt, es ist technisch nicht möglich, aber das ist so manchmal so ein Beispiel, wo man dann sagt, okay, da müssen wir passen, ja, weil es nicht machbar ist oder auch manchmal, weil es natürlich auch ethisch, moralisch nicht vertretbar ist, ist ja auch so ein Punkt. Da kommt man dann nicht zusammen. Also solche Anfragen kriegt man tatsächlich häufiger, als man denkt. Ja. Also das waren so besondere Projekte oder vielleicht noch mal eins. Wir hatten auch abschließend dazu, wir hatten was in Norddeutschland, in Hamburg. Das war ein Aquarium mit 1,80 Meter Höhe bei einer auch sehr wohlhabenden Person, die ganz konkrete Vorstellungen hatte, wo wir dann gesagt haben, okay, wenn ihr 1,80 Meter Höhe wollt, dann ist es extrem wartungsintensiv, weil man kommt ja da nicht einfach so rein. Und wir haben gesagt, ich würde damit 2.000 bis 3.000 Euro Wartung im Monat rechnen, war kein Problem. Und letztlich haben wir das Aquarium dann entsprechend diesen Vorstellungen aufgestellt. Das wurde dann noch von außen mit Blattgold verkleidet. Und es gibt jetzt einen Partner von uns in Hamburg, der da ein Spezialgerüst hat, das dann reingefahren wird in dieses Wohnzimmer und wo er sagt, es ist schon eine halbe Vollzeitstelle, dieses Aquarium zu warten und wo es eben ein Partner von uns in Hamburg macht. Ja. Also die Grenzen sind da weit gesteckt, meistens durch das eigene Budget eben dann in gewisse Grenzen, sind gewisse Grenzen vorgegeben, aber man kann schon viel, sehr viel realisieren.
Ja, also Herausforderungen scheinen kein Fremdwort zu sein für euch. Also das ist schon beeindruckend. Und was ich besonders sympathisch finde, ist halt, dass ihr nicht einfach zu allem Ja sagt, sondern, wie du eben schon gesagt hast, wenn es da eben gute Gründe gibt, warum man es nicht tun sollte, sei es jetzt technischer Natur oder sei es ethisch-moralisch, dass ihr dann auch mal Nein sagt. Und das finde ich sehr sympathisch. Also da gibt es auch andere, die erstmal zu einem Ja sagen und dann, wenn es dann halt nicht funktioniert, das Problem des Kunden. Und das ist auch was, wo ich auch von profitiert habe, dass du auch an der einen oder anderen Stelle gesagt hast, nee, mach das nicht so, mach das lieber so, weil es geht schief. Klar können wir es dir verkaufen, aber würden wir nicht machen. Und das finde ich einfach toll. Ja, ich habe es ja schon gesagt, ich bin jetzt ja knapp 20 Jahre raus gewesen aus dem Hobby, zumindest wenn man mal von den, ich sag mal, Social Media Posts absieht, die ich so verfolgt habe, trotzdem noch. Was sind denn deiner Meinung nach die größten Errungenschaften der letzten 20 Jahre in der Meerwasseraquaristik oder im Anlagenbau? Und was würdest du mir mit auf den Weg geben wollen?
Also ja, in den letzten 20 Jahren hat sich natürlich extrem viel getan. Das ist gar keine Frage. Die Meerwasseraquaristik war ja früher immer, ja, wenn man so 20 Jahre zurückgeschaut hat, war das ja immer was, wo viele gesagt haben, oh, ich finde es super, aber ich traue es mir nicht zu. Ich habe Angst, dass es nichts wird und dass es zu komplex ist. Und es ist ein gigantischer Aufwand. Das hat viele Leute abgeschreckt. Und heute ist es wesentlich komfortabler geworden, dass man auch sagen kann, selbst wenn jemand neu einsteigt, wenn man sagt, okay, wenn du die Grundsätze beachtest, ist es möglich, dass du mit einem vertretbaren Aufwand so ein Aquarium pflegst. Aber wenn man auf konkrete Innovationen schaut, was hat sich getan? Also ein Riesenschritt ist mit Sicherheit das ganze Thema Beleuchtung. Also LED-Beleuchtung ist eine Rieseninnovation, nicht nur von der Stromersparnis her, sondern auch, dass ich als Aquarianer die Möglichkeit habe zu sagen, ich habe verschiedene Beleuchtungsszenarien für verschiedene Korallen. Also ich weiß noch, in der Anfangszeit von White Corals hatten wir natürlich auch noch viel T5. Da gab es ja LED noch kaum oder das, was auf dem Markt war, hat nicht richtig funktioniert. Und was macht man dann, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt hier SPS-Licht, aber jetzt habe ich hier noch LPS, dann musste man hergehen und Röhren austauschen. Oder wenn man sagt, ich will jetzt noch eine pinke Röhre. Und also das war letztlich ein riesiger Krampf. Und heute ist es natürlich super einfach. Ja, wenn ich jetzt eine Radeon habe, dann habe ich vorkonfigurierte Settings, dann kann ich sagen, ich habe hier meine Beleuchtung für LPS, Weichkorallen, für SPS, ich kann dimmen und dann habe ich auch die Erfolge. Und das ist natürlich ein Riesenschritt und geht natürlich geht natürlich mit anderen Geräten weiter, dass man generell halt sagt, es geht in Richtung smarte Aquaristik, also dieses Internet der Dinge, dass wir halt schlaue Geräte haben, ist ja immer noch am Kommen. Also sind das jetzt Pumpen, die ich über eine App steuern kann? Oder Thema automatisches Messen von Wasserwerten ist ja auch so ein ganz großes Ding gerade, wo wir aber, glaube ich, alle noch nicht den Stein der Weisen gefunden haben. Aber das ist bestimmt was, wo es mal in den nächsten Jahren einen Durchbruch geben wird. Aber gerade da sehe ich zusammengefasst halt diese Innovationen, dass einfach die Produkte schlauer geworden sind, dass es für den Verbraucher, für den Aquarianer einfacher geworden ist, das ganze Hobby zu betreiben und sich auch mit diesem Thema zurechtzufinden.
Ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was ich von außen beobachtet habe, gerade was du über die Beleuchtung gesagt hast. Ich meine, ich erinnere mich vor 20 Jahren, da waren es bei mir noch nicht mal die T5, da waren es halt die HQI-Lampen, die da drüber hingen. Und da hat man sich über Spektrum sowieso nicht unterhalten müssen. Es gab entweder einen 10K-Brenner oder einen 14K-Brenner. Und das war es dann auch. Ne? Und ja, dem brauchen wir auch nicht drüber reden. Natürlich, da hat sich total viel getan. Und ich muss auch sagen, Stromersparnis weiß ich gar nicht, ob es so viel Unterschied macht zu früher. Weil ich glaube, ich habe jetzt dann knapp 1000 Watt über dem Becken. Und das hätte ich auch früher gehabt, wahrscheinlich mit HQIs und noch ein paar Röhren dazu. Das weiß ich gar nicht, ob das so viel geringer ist. Aber man fährt sie natürlich nicht unter Volllast. Ne? Und das ist ja nochmal auch der Unterschied. Und so gesehen gibt es dann wahrscheinlich doch Ersparnisse, was die Stromkosten angeht und überhaupt den Energieverbrauch angeht. Aber den generellen Fakt, dass man mehrere unabhängige, kleinere Lampen hat, die man auch unterschiedlich ansteuern kann und so auch im Riff-Aquarium verschiedene Abschnitte verschieden beleuchten kann, ist auf jeden Fall ein Riesenschritt nach vorne, würde ich auch sagen. Ich bin ja initial auf euch aufmerksam geworden durch eure Social-Media-Posts, das habe ich ja schon mal gesagt. Und ich habe mich immer wieder gefragt, wie kann es sein, dass ich so viele erlesene Tiere wirklich alle immer aus einer Quelle sehe? Das fand ich schon beeindruckend. Man sieht auch viele, viele schöne Tiere und besondere Tiere von anderen Anbietern, aber nicht in dem Füllegrad. Also mir jedenfalls ist das bisher sonst nicht aufgefallen. Und ich meine, wie groß sind denn eure Anlagen etwa, die ihr da pflegt? Weil um solche Tiere anbieten zu können, dann weiß man, es gibt ja auch noch eine große Anzahl, die ihr jetzt nicht zeigen könnt. Das ist ja nicht alles, was ihr da veröffentlicht sozusagen. Wie groß sind denn eure Anlagen ungefähr?
Also wir haben in unserem Verkaufsraum haben wir drei Anlagen, die sind 8,50 Meter lang. Dann haben wir im Versandbereich, also da, wo Kunden dann nicht Zugang haben, haben wir nochmal vier Aquarien mit 5 Metern Länge. Und was wir jetzt neu begonnen haben, was für Kunden auch nicht zugänglich ist, was wir mal so vorgestellt haben, aber was jetzt noch nicht so prominent von uns platziert wird, ist diese Korallenfarm. Da haben wir aktuell nochmal zwei Anlagen mit 10 Metern Länge, werden das Ganze aber perspektivisch ausbauen auf 4 bis 5 Anlagen mit 10 Metern Länge, wo wir uns dann halt wirklich nur der Korallenzucht in-house widmen. Und ja, ich meine, wir benutzen ja die Radions, also um da eine Größenordnung zu geben. Es werden in Richtung 200 Radions sein, die wir aktuell haben. Wir haben in unserem Verkaufsbereich allein haben wir eine Wasserverdunstung von ungefähr 500 Litern pro Tag. Also das ist schon
beeindruckend.
Eine gewisse Hausnummer natürlich, ja.
Wie kommt es, dass ihr so viele so besondere Tiere bekommt? Habt ihr einfach die richtigen Zulieferer oder habt ihr euch darauf spezialisiert oder?
Es ist natürlich unsere Spezialisierung. Das ist ganz klar. Also wir haben da seit Jahren etablierte Lieferantenbeziehungen, wo wir halt wirklich guter Kunde sind und eben auch größere Bestellungen machen regelmäßig. Wir haben da teilweise auch feste Taktungen. Und so kommt es natürlich dann auch, dass wir dann auch besondere Tiere bekommen. Ja, wenn ich jetzt irgendwo einmal in einem halben Jahr eine Mini-Bestellung mache, dann laufe ich halt unter ferner Liefen. Aber bei uns ist es dann teilweise so, dass die Lieferanten schon sagen, hier, wir haben eine WhatsApp-Gruppe und ich habe hier jetzt ein paar absolute Specials. Ich schicke dir mal Bilder, wäre das was für dich? Und dann sagen wir ja oder nein. Also so kommt es ein bisschen zustande. Das heißt, gute Korallen kriegt man natürlich, auch wenn man viel abnimmt, wenn man regelmäßig was abnimmt und ja, und hat dann auch die Leute teilweise seit Jahren kennt. So ist es ein bisschen entstanden auch. Und das war ja der Beginn von White Corals. Also der Beginn von White Corals war eigentlich die Idee, um da ein bisschen auszuholen, dass wir gesagt haben, wir sehen, es gibt bestimmte Korallen auf dem Markt. Zum Beispiel in den USA gibt es bestimmte seltene Korallen, die wir hier gar nicht finden in Deutschland. Aber wenn es sie in den USA gibt, muss es doch möglich sein, die auch hierher zu bringen. Und das war eigentlich diese Idee, wie wir White Corals dann gegründet haben. Und dann ist halt über die Jahre das Ganze hat sich dann weiterentwickelt hin zu Zubehör, hin zu Fischen und so weiter. Dass wir gesagt haben, das, was wir jetzt mit den Korallen machen, machen wir auch in allen anderen Bereichen, dass wir da auch eine super Auswahl haben.
Ja, ist auf jeden Fall gelungen, super. Und du hast ja selber schon gesagt, also ihr habt jetzt eure eigene Korallenfarm, die ihr aufbaut oder schon im Betrieb habt, aber noch weiter ausbauen wollt. Und ich denke, Nachhaltigkeit ist ja sowieso ein wichtiger Faktor, auch für uns Meerwasser-Aquarianer. Wie verhält sich das denn bei euch? Wie viel Prozent kommen denn wirklich aus Nachzuchten, egal ob es jetzt maritime Nachzuchten sind oder dann wirklich aus Zuchtanlagen? Und wie viel Prozent kommen denn wirklich als Wildentnahmen zu euch?
Also wenn wir jetzt über Nachzuchten reden, insgesamt denke ich, sind wir so bei 80-90%. Und wenn wir jetzt über die Inhouse-Nachzuchten reden, also das, was wir mit der Korallenfarm hier nachzüchten, sind ja vielleicht also 10-15%. Aber eben stark steigend. Also die Perspektive ist da und unser Ziel ist da, dass das deutlich zunimmt. Weil ich auch denke, dass das halt die Zukunft ist. Und Wildkorallen, muss man sagen, gibt es auch gar nicht mehr so viel, was ja überhaupt erlaubt ist. Ja, also Australien hat nach wie vor diesen Sonderstatus, dass sie sagen, da gibt es halt Wildkorallen momentan, aber da gibt es jetzt diese Quoten und die EU erlaubt auch nicht mehr alle Korallen. Das heißt, man muss sich eigentlich darauf einstellen, dass das über kurz oder lang komplett verschwinden wird. Ja, aber ich finde eben auch diesen Aspekt interessant, dass man sagen kann, ich kann auch eine nachhaltig gezogene Koralle aus Indonesien, kann ich ja auch importieren. Ja, man muss sich natürlich insgesamt mal die CO2-Bilanz dann anschauen, aber auch da ist es möglich, auf Nachzuchten zu setzen.
Ja, super. Das fand ich jetzt ganz interessant zu hören, dass es wirklich nur noch so ein kleiner Anteil ist an Wildentnahmen. Da hätte ich jetzt mit mehr gerechnet, das ist super. Aber ich glaube, das sieht man ja überall. Das ist ja nicht nur in der EU, das ist ja genauso in den USA. Die Regularien werden immer schärfer. Also in den USA Lacey Act oder was auch immer es dann gibt. Die Möglichkeit, Korallen noch wirklich zu importieren aus Wildentnahmen, wird ja immer kleiner werden. Wahrscheinlich auch überhaupt generell der Versand von Korallen könnte auch betroffen sein, was man überhaupt noch importieren darf in bestimmte Länder. Und wie denkst du denn, dass dann in, keine Ahnung, 10 Jahren unser Hobby aussehen wird? Wird es dann alles auf Nachzuchten basieren und es wird genauso weitergehen im Prinzip wie heute? Oder mit was rechnest du?
Also ich denke, dass wir uns komplett als Hobby in Richtung Nachhaltigkeit, Nachzuchten entwickeln werden. Und dann sind wir auch nicht mehr angreifbar. Ja? Egal, ob das berechtigt oder unberechtigt ist. Aber sobald wir sagen, es ist alles nachhaltig, es ist alles nachgewachsen, es gibt keine Wildentnahmen, dann haben wir das auch letztlich geschafft. Was natürlich damit einhergehen wird, ist, dass der Hobby-Aquarianer sich halt über kurz oder lang mit so einer Art Perspektivwechsel auch befassen wird müssen. Ja, also nehmen wir mal den gelben Dock als Beispiel. Das war früher so der Standardfisch. Also als ich als Hobby-Aquarianer als Schüler irgendwie einen gelben Doktor gekauft habe, hat der 30 D-Mark gekostet. Das sind 15 Euro. Unser Knallerpreis waren vor ein paar Jahren mit den Fischen waren, ich glaube, 44 Euro. Dann ging das hoch, weil das einfach alles teurer wurde im Export. Ja, dann waren wir irgendwann mal bei 66 Euro. Und was ist jetzt passiert? Es ist passiert, dass die kompletten Wildentnahmen aus Hawaii verboten wurden. Aber das Gute ist, es gibt ja Nachzuchten. Es gibt Nachzuchten von dem gelben Dock. Aber diese Nachzucht ist halt auch wieder aufwendig. Die ist teuer und es gibt eine Firma in den USA, die da weltweit die Vertriebsrechte hat. Das heißt, wenn ich den Fisch als Händler über den Großhandel einkaufe und verkaufe ihn an Endkunde, muss ich dafür ungefähr 300 Euro verlangen. Ja, wenn wir das direkt importieren, was wir mal gemacht haben, dann haben wir ihn für 200 Euro verkauft. Und das war schon der absolute Knallerpreis. Aber trotzdem, wenn man sich halt dann diese Linie anschaut, hätte man jetzt dann kostet der gelbe Dock halt 200 Euro im besten Falle. Ja, und hätte man das Kunden gesagt vor 5 Jahren, die hätten einen den Vogel gezeigt. Aber ich persönlich finde es gut, weil man einfach dann dem Kunde sagt, hier, du musst, was du hier kaufst, ist auch wertvoll. Du brauchst eine gewisse Wertschätzung dafür. Und ich finde es überhaupt nicht dramatisch, weil wenn ich jetzt zu Hause ein Aquarium habe und zahle da mehrere tausend Euro dafür und setze noch als Highlight einen gelben Doktor ein für 200 Euro, ist das okay. Ja, aber wenn ich keine Ahnung habe vom Fischen und setze mir übertrieben gesagt alle 4 Wochen irgendwie neue Fische ein, weil ich sie nicht halten kann, dann war das sowieso noch nie okay. Und deswegen, ich denke, man muss sich halt auf, es wird Richtung Nachhaltigkeit gehen und die Händler müssen, ob sie wollen oder nicht, in diesem Zusammenhang die Preise einfach nach oben ziehen.
Genau, aber es ist genauso, wie du es gerade eben auch dargestellt hast. Ich finde auch, die Fische waren schon immer zu günstig eigentlich. Ja? Und eine gewisse Wertschätzung bei manchen Leuten setzt eben erst ein, wenn es dann auch an den Geldbeutel geht. Ich finde es immer wieder erschreckend, wenn man so in Foren liest oder so von Tieren, die eben verstorben sind oder derjenige, der dann sich den 5. Weißkehldoktor kauft, weil die anderen 4 nach 2 Monaten tot waren. Also sowas darf es eigentlich nicht geben. Ne? Also das, glaube ich, ist keine Frage. Und wenn das nur über den Preis geht, dann muss es halt so gehen. Ja. Aber man muss sich eben auch bewusst sein, was für eine Verantwortung man da übernimmt für die Tiere. Die sind nun mal von uns 100% abhängig. Die haben keine Möglichkeit, woanders hinzuschwimmen, wo es ihnen vielleicht besser geht, sondern die sind bei uns gefangen. Wir fangen diese Tiere in kleinen Glaskästen und dann müssen wir wenigstens die Verantwortung übernehmen. Und deswegen finde ich, es ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Faktor, auch jetzt mal abgesehen vom Preis. Ich denke, die Umstellung von Gewohnheiten und wie wir unsere Becken pflegen, ist sicherlich zentral. Und was ich leider auch immer wieder, zumindest passiv beobachte, ist, dass Leute eben relativ kurzfristig in das Hobby kommen, vielleicht 1 Jahr lang durchhalten und dann aber auch wegbrechen. Das finde ich immer sehr schade, wenn ich das höre. Nicht nur für die Tiere schade, auch generell, weil ich glaube, da braucht man dann einfach noch ein bisschen Geduld, um da weiterzukommen. Aber was sind denn aus deiner Sicht Faktoren, die wichtig wären, damit jemand, der mit dem Hobby beginnt, auch dabei bleiben kann? Was sind wichtige Faktoren für den Erfolg? In Anführungsstrichen, Erfolg ist für jeden was anderes, aber so, dass jemand sagen kann, mein Becken läuft zumindest, ja, und ich habe Spaß daran.
Ja, also wenn man sich jetzt mal nur die technische Seite anschaut, also die Hardware-Seite, wenn man es ganz vereinfacht sagt, ist es wirklich nur eine Handvoll Dinge. Man braucht einen guten Abschäumer, das ist klar, einfach als Filterung. Ich brauche eine gute Strömung, die einfach dann auch die Strömung im Riff simuliert, ist auch klar. Ich brauche eine sehr gute Beleuchtung, eine sehr starke Beleuchtung, um im Prinzip die Sonne in den Tropen zu imitieren. Das ist so ein bisschen auch ein Faktor. Wenn Leute neu anfangen, dann meinen die immer, das Teuerste ist das Glas. Nee, das Teuerste, wenn man ein Meerwasser-Aquarium vernünftig macht, ist die Beleuchtung. Heutzutage ist einfach die LED-Beleuchtung. Und das ist auch der häufigste Fehler, wenn dann Leute sagen, ich will jetzt ein 2-Meter-Becken, aber habe ein Budget von 3.000 Euro. Das funktioniert nicht. Und wenn dann Leute meinen, okay, ich kaufe mir jetzt bei eBay eine China-Lampe, dann ist der Frust vorprogrammiert. Das wird nicht funktionieren. Wir sagen das nicht aus böser Absicht. Deswegen Beleuchtung als dritter zentraler Faktor. Und was wir dann noch sagen, ist halt, um die ganze Biologie ein bisschen in Gang zu bringen, dass man einen gewissen Anteil lebende Steine hat. Ist ja jetzt auch immer heiß diskutiert, braucht man überhaupt lebende Steine, braucht man keine. Wir sagen nach wie vor, die Becken fahren stabiler, auch wenn ich einen Teil künstliche Steine habe, wenn ich eben noch einen Teil lebende Steine habe. Und die 4 Säulen so als Basis von der Hardware-Seite, wenn man die beachtet, hat man schon recht gute Karten. Also auch da wohlgemerkt, wenn ich mir was Vernünftiges kaufe. Ja, wenn ich mir die billigste China-Pumpe kaufe und wundere mich, dass die nach 3 Monaten kaputt ist, dann es ist halt so. Ja, also da lieber weniger, aber dann vernünftige Sachen kaufen. Und wenn das Budget beschränkt ist, macht lieber ein kleineres Becken, aber macht es richtig. Und sag ich mal, das wäre jetzt die Hardware-Seite. Und sonst im laufenden Betrieb ist es halt einfach unsere Erfahrung, wenn die Leute Probleme haben, wenn die sagen, hier, mein Becken läuft nicht. Es ist nicht der Vanadiummangel, den dir die ICP-Analyse zeigt. Es ist auch nicht der, weiß ich nicht, Zinkmangel oder ähnliches. 90-95% der Probleme, die die Leute im laufenden Betrieb haben, kommen von diesen Grundwasserwerten. Das ist Salzgehalt, Nitrat, Phosphat, KH, Calcium, vielleicht noch Magnesium. Ja, und meistens sind es dann Messfehler, man hat irgendwas nicht geeicht, man hat einen falschen Test, man macht einen Fehler bei dem Test, man meint, die Werte stimmen und dann stimmen sie nicht. Und das ist häufig so, die Leute suchen dann sich die aberwitzigsten Thesen und googeln irgendwas im Internet und sind sich dann sicher, dass irgendein ganz irrelevantes Element, das nicht vorhanden ist, zu diesem Problem führt, ist aber nicht so. Dann kommt raus, das Refraktometer ist komplett verstellt und die Salinität ist viel zu niedrig, als Beispiel. Ja, und sagen wir mal, also Hardware-Seite, hatte ich ja gesagt, dann jetzt so laufenden Betrieb, was ist wichtig? Und natürlich auf der individuellen Seite, wenn man sich jetzt den Einzelnen anschaut, wie du eingangs schon gesagt hast, Geduld ist ein wichtiger Faktor, also irgendwie Aktionismus und ganz viel, ganz schnell ins Becken kippen, ist auch nie gut. Manchmal ist auch einfach besser, die Füße stillzuhalten. Und so dumm sich das jetzt anhört, aber es ist so, man muss sich dafür interessieren. Wer sich nicht für dieses Thema interessiert und es nur oberflächlich betreibt, der wird langfristig halt keine Freude dran haben. Und wenn man sich dann ein bisschen einarbeitet, man liest sich ein bisschen ein, man kennt vielleicht noch ein paar andere Leute, die das machen, und man wird da fit, dann hat man auch Spaß daran und dann bleibt man auch dabei. Also das wäre jetzt so meine Zusammenfassung und meine Antwort auf diese Frage.
Ja, super. Hast du denn privat selber überhaupt noch die Chance oder die Möglichkeit, ein Aquarium zu pflegen? Oder ist das leider zeitlich auch gar nicht mehr machbar und du bist sowieso den ganzen Tag bei euch im Geschäft und hast da zigtausend Liter sowieso, um die du dich kümmern musst?
Also ich habe tatsächlich kein Aquarium mehr. Man muss ja sagen, im Prinzip habe ich ja auch das Hobby zum Beruf gemacht. Und das ist hier ja auch immer wie so eine große Spielwiese. Und es gibt da einfach keine Veranlassung mehr, dass man privat sich dann auch noch diesem Thema widmet, wenn man hier sich eigentlich den ganzen Tag damit befasst. Und es ist tatsächlich auch so eine Konstante, die ich hier bei einigen Mitarbeitern gesehen habe. Also wir haben ja auch Leute, die eigentlich dann über Umwege zu uns gekommen sind und zu diesem Beruf gekommen sind, auch aus dem Hobby heraus, die anfangs, als sie begonnen hatten, alle ein Aquarium hatten. Und die Erfahrung zeigt, über kurz oder lang haben auch die alle ihre Aquarien aufgelöst.
Ja, ist ein interessanter Trend, den ich auch bei ganz vielen anderen beobachten konnte. Okay. Aber ist klar, ich meine, deine Erklärung macht Sinn. Ich den ganzen Tag sowieso damit befasst bin und so viele. Am Ende sind es ja doch irgendwie auch eure Becken, die da stehen, ja. Ne? Also in euren Anlagen. Und hast du vielleicht trotzdem noch irgendwie ein Lieblingstier, egal ob Fisch oder Koralle?
Ich kann das jetzt ehrlich gesagt gar nicht so allgemein fassen. Wir kriegen ja auch immer wieder viel an Korallen rein. Es gibt ganz viel. Also da kriegst du mal irgendwie eine ganz verrückte Acropora oder eine ganz verrückte Challis oder sowas. Ich meine, bei uns beschränkt sich das wahrscheinlich tatsächlich darauf, dass wir sagen, oh, das ist ungewöhnlich, weil wir natürlich schon sehr viel gesehen haben. Da ist was ungewöhnlich, wo vielleicht der Anfänger sagt, ja, okay, aber die Koralle ist nicht extrem bunt, aber wir sagen, okay, aber sie ist sehr ungewöhnlich, ja. Aber ich kann es jetzt tatsächlich nicht an bestimmten Tieren festmachen.
Aber es sind schon eher die Korallen, als es die Fische wären.
Es sind definitiv die Korallen, weil da gibt es für mich eine größere Varianz, ja, also Thema seltene Fische ist ja wie so ein separater Markt. Und da gibt es natürlich auch total spannende Geschichten. Es gibt diese Coil-Tanks, also diese Doktorfische mit so Flecken. Und es gibt Worldwide Corals, die haben so ein Albino-Dock und so weiter. Das gibt's alles, habe ich auch live gesehen. Das fixt einen natürlich auch komplett an. Aber die Wahrheit ist einfach, Deutschland und auch Europa ist dafür nicht der Markt. Diese ganzen ganz speziellen Fische, die gehen zu einem großen Teil nach Asien, also viel nach Japan und auch in die USA. Und deswegen, es ist nicht so ganz unser Markt einfach.
Nee, klar, verstehe ich. Was hältst du generell von Großfischen in Aquarien, so wie wir sie oder wie der 0815 Meerwasser-Aquarianer, ich sag mal bis 1000 Liter, sie betreibt? Ist das überhaupt, sollte das ein Thema sein? Also sollten wir überhaupt noch in der Lage sein, einen Doktorfisch einzusetzen oder muss man das von Fall zu Fall begutachten? Oder?
Also ich bin da generell, also meine Meinung ist, bei Fischen ist generell wirklich weniger ist mehr. Und wie gesagt, man hat eine Verantwortung gegenüber diesen Tieren. Und für mich persönlich sind die Fische nice to have, aber wenn man sich intensiv damit befasst, kommt man dann eigentlich früher oder später meistens auf die Korallen. Und deswegen weniger ist mehr. Und wir schauen auch zum Beispiel unser Fischsortiment, dass wir das nicht komplett aufblähen mit bestimmten Fischen, die wir nicht vertreten würden. Also wir schauen, dass wir diese Großfische rauslassen. Wir schauen, dass wir Giftfische rauslassen. Also ich bin da eher ein bisschen konservativ, und wenn ihr euch nicht sicher seid, soll ich den einsetzen, diesen Fisch oder nicht, ist ganz einfach, lasst ihn dann einfach weg und freut euch an den Korallen, setzt ein paar kleinere Fische rein, die gut zu halten sind, und es kann auch sehr viel Spaß machen.
Ja, auf jeden Fall. Also ist natürlich auch immer so eine Sache, wenn man liest es ja oft genug, dass Leute dann Fische einsetzen, wo man schon von vornherein weiß, es besteht ein ziemlich großes Risiko, dass sie doch an die Korallen gehen, und dann gehen die Fische auch dann in der Tat an Korallen, weil es nun mal ihr Naturell ist, und dann werden sie natürlich aus dem Becken rausgefangen und wieder irgendwo anders hin abgeschoben. Das ist irgendwie auch nicht in Ordnung, und deswegen finde ich das schon eine super Einstellung.
Ja.
Ja, leider sind wir schon wieder am Ende angelangt. Unsere Zeit ist leider schon fast wieder rum, aber zum Abschluss hätte ich noch so ein paar, oder um genau zu sein, 10 kurze Entweder-Oder-Fragen für dich. Mhm. Und ich fände es super, wenn du einfach aus dem Bauch raus antwortest, einfach nur mit einem Wort, kein großes Nachdenken, einfach ein paar kleine Fragen.
Alles klar.
Also erste Frage, Bodengrund oder kein Bodengrund?
Bodengrund.
T5 oder LED?
LED.
Korallen oder Fische?
Korallen.
Kaiserfische oder Doktorfische?
Doktorfische.
Fließroller oder Filtersocke?
Beides. Oder ist es zulässig? Nee.
Natürlich. Ist alles zulässig.
Okay.
Wasserwechsel oder kein Wasserwechsel?
Ganz wichtig, Wasserwechsel. Unbedingt.
Einfahrphase oder schneller Besatz?
Schneller Besatz.
Mischbecken oder Artenaquarien?
Mischbecken.
Aquaria sollten sein Mini-Forscher oder Konsumenten?
Mini-Forscher.
Aquarien-Controller oder alles manuell?
Es ist schwierig. Ich würde auch sagen, beides. Also die Wahrheit liegt in der Mitte.
Super, das war's schon. Das waren schon die 10 Fragen. Matthias, ich möchte mich nochmal ganz, ganz herzlich bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast und uns auch hier so ausführlich berichtet hast. Ich auf jeden Fall habe sehr viel mitnehmen können aus unserem Gespräch hier. Ich habe auch sehr viel Neues gelernt, fand ich auch sehr spannend. Gerade was du über die Korallen erzählt hast, war für mich auch neu. Ich finde es super, dass ihr diesen Weg eingeschlagen habt Richtung Nachhaltigkeit. Ich finde es super, dass ihr euch um eure eigene Nachzucht von Korallen kümmert, dass ihr dafür sorgt, dass es eben auch in 5 oder in 10 Jahren noch entsprechenden Nachschub für uns Aquarianer gibt. Bedanke mich natürlich auch nochmal für alles, was vor diesem Interview hier passiert ist, nämlich für all deine Hilfe bei meinem Aquariumprojekt und bei der ganzen Unterstützung, die ich hier erfahren durfte. Vielleicht noch ganz kurz zum Abschluss, wo finden dich denn unsere Zuhörer?
Also wenn ihr was über unsere Firma wissen wollt, geht einfach auf whitecorals.com. Da gibt es Infos, also es ist nicht ein reiner Online-Shop, sondern wir stellen uns auch ein bisschen vor, wer ist in unserem Team, oder es gibt auch was über Anlagenbau, es gibt was über unsere Anlagen hier vor Ort. Und also die Homepage ist ein super Anlaufpunkt, und ansonsten, man kann natürlich auch bei uns persönlich vorbeikommen. Wir sind in Korntal München, das grenzt direkt an Stuttgart, also wir sind hier direkt daneben. Also wenn ihr mal in Stuttgart und Umgebung seid, schaut gerne vorbei, und dann könnt ihr uns auch mal live kennenlernen.
Super, dann danke ich dir.
Danke auch, Dennis. Würde auch gerne abschließend noch sagen, ich finde es super, dass es Leute wie dich gibt, die so einen Podcast machen, die sich da wirklich Gedanken machen, weil ich finde, oder sagen wir so, ich würde davon, wir wünschen mir mehr zu sehen, und deswegen finde ich das super, dass du sowas machst, und Gratulation.
Danke für deine Unterstützung.
Gerne.
Ja. Zum Schluss noch ein kleiner Aufruf in eigener Sache. Hinterlasst mir eine kleine Bewertung bei eurem Favorite Podcatcher. Das hilft vor allen Dingen anderen, diesen Podcast zu finden und sich ein Bild darüber zu machen, worüber wir hier sprechen und ob es sich lohnt, diesen Podcast anzuhören. Außerdem, das Ganze lebt hier natürlich auch so ein bisschen von der Interaktion, oder ich wünsche mir einfach mehr Interaktion mit euch da draußen, um besser zu verstehen, was ist der Content, der euch interessiert, worüber sollten wir hier mal sprechen, was sollten wir hier mal behandeln. Deswegen scheut euch nicht, nehmt einfach mal Kontakt auf, gerne über Instagram, Spiegelbrief oder über Facebook oder gerne auch per E-Mail. Ich stehe auf jeden Fall hier auf der anderen Seite bereit, freue mich auf eure Rückmeldung und freue mich darauf, dass wir zusammen diesen Podcast noch besser machen, als er ohnehin schon ist.